Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie herzlich zum Büchermarkt. Geschätzt 30.000 bis 35.000 Zwangsarbeiterlager gab es im Dritten Reich. Lager, in denen Millionen von verschleppten Menschen interniert wurden, zur Schwerstarbeit gezwungen und nicht selten zu Tode gequält. Irgendwo in diesem Dunkel, so heißt das Vaterrecherchebuch von Natascha Wodin, das an ein solches Zwangsarbeiterschicksal erinnert. Ebenfalls um eine Vatersuche, allerdings um keine, die der traumatisch mit den Verbrechen der Nazizeit verknüpft ist, geht es auch im Buch »Mein Vater, die Dinge und der Tod« von Rainer Moritz. Dazu hier gleich ein Gespräch in der Sendung. Doch bleiben wir erst einmal bei Natascha Wodin und bei ihrem Buch »Irgendwo in diesem Dunkel«. 1945 wurde Wodin als Tochter ehemaliger, aus der Ukraine verschleppter NS-Zwangsarbeiter geboren, in einem Lager für sogenannte Displaced Persons in Fürth, also als Kind von Heimat- und Staatenlosen, die ihrer Tochter dann nur sehr wenig von sich und ihrem Schicksal erzählten. Und vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Natascha Wodin sich in ihren Büchern immer wieder mit der Frage nach Herkunft und nach Identität beschäftigt. So auch zuletzt in ihrem sogenannten Mutterbuch. Sie kam aus Mariupol, für das Wodin 2017 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Schon darin versuchte die Autorin, der Herkunftsgeschichte ihrer Mutter nachzuspüren, die sich 1956 mit nur 36 Jahren das Leben nahm. Irgendwo in diesem Dunkel kann man nun als Fortsetzung dieser Elternrecherche lesen, denn darin versucht Wodin diesmal, das Leben ihres 1989 verstorbenen Vaters genauer zu erforschen. Christel Wester hat das Buch gelesen und mit Natascha Wodin in Berlin gesprochen.
Natascha Wodins autobiografische Erkundung beginnt an einem verregneten Dezembertag im Jahr 1989.
Ich steuerte das Auto durch die fränkische Mittelgebirgslandschaft, die kahl und abweisend unter den grauen, schnell ziehenden Wolken lag. Längst war der Ort, an dem ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht hatte, ein innerer Ort für mich geworden, der kaum noch Ähnlichkeit hatte mit der Realität, die ich jetzt durchs Autofenster sah.
Die Ich-Erzählerin ist auf dem Weg zur Beerdigung ihres Vaters, der im Alter von 90 Jahren in einem Altersheim gestorben ist. Ein Vater, der ab 1944 in Deutschland gelebt, aber nie Deutsch gelernt hat, der überhaupt wenig sprach. Die Tochter weiß fast nichts über seine Lebensgeschichte. Mit der Beerdigung setzt ihre Recherche und Erinnerungsarbeit ein.
Seit meinem letzten Besuch war eine lange Zeit vergangen. Ich fragte mich, ob die Häuser noch standen, in denen wir gewohnt hatten, die primitiven, für ehemalige Zwangsarbeiter erbauten Nachkriegsblocks, die außerhalb der ländlichen Kleinstadt lagen an der Regnitz, die schon in den 60er Jahren zu einem Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals geworden war. Im Vorbeifahren konnte ich sie nicht sofort entdecken. Erst auf den zweiten Blick begriff ich, was sich verändert hatte. Die Blocks waren verschwunden, jedenfalls deckte sich das, was ich jetzt sah, nicht mit meiner Erinnerung.
Natascha Wodin macht gleich auf der ersten Seite ihres Buches klar, dass es sich hier um eine tastende, unsichere Reise in die Vergangenheit handelt. Denn Erinnerung ist unzuverlässig und kann trügerisch sein. Bald überlappen sich unterschiedliche Zeitebenen und Erzählperspektiven. Es gibt die erwachsene Ich-Erzählerin, die sich erinnert und die über Recherchen die Lebensgeschichte des Vaters zu rekonstruieren versucht. Und es gibt das einsame Mädchen aus der Vergangenheit, dessen Mutter sich das Leben nahm, als das Mädchen 10 Jahre alt war und das danach einem schwer traumatisierten und gewalttätigen Vater ausgeliefert war. Irgendwo in diesem Dunkel trägt keine Gattungsbezeichnung. Trotzdem wirkt die Erzählkonstruktion im Unterschied zu Natascha Wodins Vorgängerbuch über ihre Mutter wesentlich romanhafter. Das Mutterbuch »Sie kam aus Mariupol« war demgegenüber weitgehend in der Form eines nicht-fiktionalen Recherchetagebuchs geschrieben.
Das Mutterbuch, sie kam aus Mariupol, das ist tatsächlich so, das ist mein einziges Buch, das man weitgehend 1:1 nehmen kann. Also auch da hat es einige Lücken gegeben, weil ich habe ja bei weitem leider nicht alles herausgefunden. Die habe ich dann zum Teil auch mit Fantasie gefüllt, aber immer sichtbar gemacht, dass das jetzt meine Vorstellung ist.
Die Recherchen Vodins über ihre Mutter gingen zurück bis ins Zarenreich. Dabei stieß die Autorin auf einen weit verzweigten Familienstammbaum, Wurzeln, von denen sie bis dahin nichts wusste. Geradezu umgekehrt verläuft nun die Spurensuche nach dem Vater. Denn anders als bei Vodins Mutterrecherche scheitert hier der Versuch, auch seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Zwar macht die Tochter einen Bruder des Vaters in Moskau ausfindig, doch der verweigert ihr jegliche Auskunft. So rückt die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend und die, gelinde gesagt, problematische Beziehung der Tochter zum Vater thematisch ins Zentrum des Buches.
Warum ist dieser Mensch so geworden, wie er geworden ist? Man wird ja nicht irgendwie böse geboren, sondern ja, böse gemacht. Das war eigentlich die Frage, der ich versucht habe nachzugehen in dem Buch.
Mit dem Rückblick auf ihre eigene Kindheit unter der Fuchtel des Vaters gelingt Natascha Vodin das verstörende Porträt eines Mannes, der von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts regelrecht zermalmt worden ist.
Mein Vater kannte gar nichts anderes als Gewalt und Zwang. Also er war in der Sowjetunion 1900 geboren und verlor dann sehr früh seine Eltern an Typhus. Dann kam die Revolution, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam der stalinische Terror, dann kamen schreckliche Hungersnöte. Ich vermute, dass er ein russisches Straßenkind war, ein Waisenkind. Das waren ja auch unglaublich harte Zeiten. Es ist ein Wunder, dass er sie überlebt hat. Dann kam der Krieg, dann die Verschleppung nach Deutschland, dann die Zwangsarbeit und dann das Leben als Displaced Person, wo er ein sehr Geächteter war.
Geächtet wurde allerdings auch Natascha Vodin als Kind. Die Barackensiedlung, in der sie aufwuchs, war ein Ghetto. In der Schule wurde sie von ihren deutschen Mitschülern gemieden, ja sogar regelrecht gejagt und verprügelt. Russenlusch, riefen die anderen Kinder hinter ihr her. Es war die Hochzeit des Kalten Krieges. Und zu Hause in der Barackensiedlung der ehemaligen Zwangsarbeiter, da herrscht für das Mädchen ebenfalls Krieg. Der Vater schlägt seine Tochter, sperrt sie ein, erniedrigt sie bei der Hausarbeit. Irgendwann reist sie aus, lebt als Jugendliche eine Weile obdachlos auf der Straße. Natascha Vodin hasste ihren Vater für das, was er ihr antat. Doch sie wusste nicht, dass er selbst ein Opfer von Gewalt war und auch nichts vom Schicksal ihrer Eltern, die 1944 von den Nationalsozialisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol verschleppt und als Zwangsarbeiter in einem Flugzeugbetrieb des Flick-Konzerns eingesetzt worden waren. Nach Kriegsende gehörten ihre Eltern zu jener kleinen Minderheit von NS-Zwangsarbeitern, denen es gelang, der Zwangsrepatriierung, also der Abschiebung in die Sowjetunion, zu entgehen. Denn unter Stalin galten ehemalige Zwangsarbeiter aus Deutschland als Nazi-Kollaborateure, denen Erschießung oder Gulag drohte.
So ganz allmählich wurde mir klar, ja tatsächlich, dass ich ein Kind von Stalin und Hitler gleichermaßen bin eigentlich. Dass meine Eltern eigentlich von einer doppelten Diktatur kamen, ja, eben aus der sowjetischen und aus der deutschen unter Hitler.
Auf beeindruckende Weise schildert Natascha Vodin in »Irgendwo in diesem Dunkel« ihr Aufwachsen mit einem doppelten Schweigen. Zum einen mit dem Schweigen des Vaters über sein Opferschicksal im Stalinismus und unter den Nationalsozialisten. Und zum anderen mit dem Schweigen des Tätervolks in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Gegen dieses gleich doppelt zermürbende Schweigen hat Natascha Vodin auch schon in früheren Romanen seit den 1980er Jahren immer wieder angeschrieben.
Man muss sich mal vorstellen, auf reichsdeutschem Territorium gab es 42.500 Lager und 35.000 davon waren Zwangsarbeiterlager. Also das war ein Massenphänomen. Man weiß nicht, wie viele Millionen, es gibt unterschiedliche Angaben. Wie viele davon zu Tode geschunden wurden, weiß man auch nicht. Man weiß nur, es waren sehr viele. Es war ein ungeheuerliches Verbrechen, das da stattgefunden hat und dem meine Mutter zum Opfer gefallen ist. Also manchmal hatte ich das Gefühl, also ich muss schreien. Wisst ihr das nicht? Warum wisst ihr das nicht? Das hat es auch gegeben.
Natascha Vodin agitiert jedoch nicht in ihren Büchern, sondern erzählt in einem nüchternen Stil, der manchmal aber durchaus auch satirische Züge annehmen kann, wie dieser Ausschnitt zeigt, in dem die Autorin von der Pflegefamilie erzählt, bei der sie als 10-Jährige nach dem Suizid ihrer Mutter kurzzeitig untergebracht war.
Jeden Tag gab es zum Abendbrot etwas, das Schnittchen hieß. Ich kannte dieses Wort nicht und hatte Vergleichbares auch noch nie gesehen. Die dünn geschnittenen, präzise geviertelten Brotscheiben waren belegt mit Wurst, Gürkchen, Käse, Lachsschnitzeln oder gekochten Eiern mit Schnittlauch. Sie schienen mir der ureigentliche Ausdruck des Deutschen zu sein. Ich stopfte ein Schnittchen nach dem anderen in mich hinein. Ich konnte nicht genug davon bekommen. Aber nach ein paar Tagen, in denen ich die befremdeten Blicke der anderen schon deutlich auf mir gespürt hatte, erklärte mir Frau Drescher, dass für die Mengen, die ich verschlang, das Geld nicht reichen würde, das mein Vater für mich bezahlte.
Irgendwo in diesem Dunkel ist auch ein prägnantes Porträt der jungen Bundesrepublik, gezeichnet aus der Randperspektive einer Nachfahrin von sowjetischen NS-Zwangsarbeitern. Eine Perspektive, die viel zu lange niemand wahrgenommen hat. Immer noch ist die Ausbeutung von Zwangsarbeitern im Dritten Reich und die Folgen, die das für ihr späteres Leben hatte, viel zu wenig im bundesdeutschen Bewusstsein bekannt. Natascha Wodins Spurensuche nach ihrer Mutter in »Sie kam aus Mariupol« und die Erinnerung an ihre eigene Kindheit und Jugend mit einem schwer traumatisierten Vater in »Irgendwo in diesem Dunkel« sind wichtige literarische Zeugnisse über ein Kapitel deutscher Geschichte, das es noch aufzuarbeiten gilt.
Sie hörten einen Beitrag von Christel Wester. Sie besprach »Irgendwo in diesem Dunkel« von Natascha Wodin. Ein Buch über ihren Vater, mit dem Wodin ihr autobiografisches Schreibprojekt weiter fortsetzt. Erschienen ist das Buch im Hamburger Rowohlt Verlag, 240 Seiten, 20 Euro.
Mein Vater hat nie Tagebuch geschrieben, soweit ich weiß. Er wollte sein Leben nicht schriftlich festhalten. Das wäre ihm wichtigtuerisch vorgekommen. Was verbinde ich mit ihm? Was für Erinnerungen sind es? Was haben sie mit den Dingen seines Lebens zu tun, mit den Objekten, die ihn Tag für Tag umgaben? Je länger ich an meinen toten Vater denke, über dessen Leben ich viel zu wenig weiß, desto mehr sprechen seine Dinge zu mir.
Ja, wie kann man sich an den eigenen Vater zurückerinnern, wenn der vor seinem Tod gar nicht so viel über sich selbst erzählt hat? Dieses Problem treibt auch Rainer Moritz gleich zu Anfang seines Buches »Mein Vater, die Dinge und der Tod« um. Und Herr Moritz, Sie sind uns nun aus Hamburg zugeschaltet, hoffe ich. Hallo.
Das klappt hervorragend.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Die erste Frage von mir wäre, Ihr neues Buch, das könnte man ja als ein Vater-Recherchebuch auch bezeichnen. Und darin versuchen Sie, 3 Jahre nach dem Tod Ihres Vaters, nochmal ein möglichst wahrhaftiges Bild von ihm nachzuzeichnen. Und zwar anhand von bestimmten Gegenständen und Alltagsgegenständen, die Ihr Vater zu Lebzeiten gern benutzt hat. Wie kam es zu dieser Idee, das so zu machen?
Als das Buchprojekt so langsam im Kopf zu reifen begann, war die interessanteste Frage natürlich, wie will ich das tun? Wie will ich versuchen, ein Bild meines Vaters zu zeichnen? Und es kam, wenn Sie so wollen, der glückliche Umstand dazu, dass meine Eltern eben seit 1969 in derselben Wohnung wohnen. Meine Mutter lebt immer noch in dieser Wohnung. Sie waren über 60 Jahre verheiratet. Und diese Gegenstände, die meinen Vater die letzten Lebensjahre, als er das Haus kaum noch verlassen konnte, umgaben, die stehen noch so da. Das sind der Fernsehsessel, das ist der Rasierer, der immer noch im Bad ist. Und dann kam mir die Idee, eben keine Biografie über ihn zu schreiben, sondern ihn über die Gegenstände erst einmal sprechen zu lassen. Was sagen diese Gegenstände uns heute noch? Wo meinen wir Spuren von ihm zu haben? Wie sind sie emotional aufgeladen? Und so ist das Konzept des Buches eben ein durch die Wohnung gehen anhand dieser Gegenstände.
Mhm. Ihr Vater drückte seine Zigarettenkippen, solange er noch rauchte, zum Beispiel auch in einem dieser hüfthohen Drehaschenbecher aus. Oder er benutzte Old Spice, das werden vielleicht auch noch einige wissen, als Rasierwasser. Was würden Sie denn sagen, wie typisch war Ihr Vater so mit diesen Markenvorlieben und von seinen Lebensgewohnheiten her? Wie typisch war der für die Nachkriegs- und Wiederaufbaugeneration der alten Bundesrepublik?
Sie sollten auf keinen Fall seine Lieblingszigarettensorte verschweigen, Ernte 23, eine Marke, die es heute nicht mehr gibt oder wenn, dann nur noch am Rande gibt. Nein, ich glaube, das war auch ein Ergebnis dieses Buches, dieser Recherche, dieses Schreibens, dass er in gewisser Weise natürlich ein singulärer Mensch war, aber dann doch sehr verhaftet war in dieser Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren verhaftet war. Und deswegen spiegeln auch diese Gegenstände natürlich eine gewisse wirtschaftliche Haltung wider, eine Befindlichkeit im Wirtschaftswunderzeitalter. Dieser Drehstandaschenbecher, den werden manche noch vor Augen haben. Auch diese Geräte sind seltener geworden. Das war ein Wohnaccessoire, Mein Vater hätte diesen Ausdruck natürlich nie benutzt. Das stand für Wohlstand, das stand, man leistet sich etwas. Das war, was dieser Aschenbecher symbolisiert hat. Damals hat man ja, wie wir alle wissen, auch noch viel unbefangener in den Wohnungen geraucht. Da käme heute niemand mehr auf diese Idee. Insofern sind diese Objekte, das habe ich in der Tat festgestellt beim Schreiben, natürlich auch Spiegelbild einer ganzen Zeit.
Mhm. Was mir auch aufgefallen ist bei der Lektüre, ist, dass Sie dann aber auch mehrfach von so einer Sprachlosigkeit schreiben, beziehungsweise von so einem Schweigen, das offenbar öfter zwischen Ihnen und Ihrem Vater herrschte. Also Sie sagen zum Beispiel, Ihr Vater habe eigentlich nie über sich persönlich gesprochen, nie über Krankheit, über Tod, über Gott, also auch nicht über Religion. Er habe eigentlich auch nie seine Gefühle preisgegeben. Wir haben ja gerade den Beitrag über das Buch von Natascha Wodin gehört. Also da war sozusagen als Erklärung, dass dieser Vater frühe Gewalterfahrungen gemacht hat. Welche Erklärung haben Sie denn vielleicht im Nachhinein für diese, ja, für diese Gefühlsverschlossenheit Ihres Vaters?
Ja, das war auch eine Frage, die sich mir immer drängender gestellt hat. Inwieweit ist das typisch für ihn? Und inwieweit ist das typisch für diese Generation? Ich glaube, beide Antworten sind zu Teilen richtig, weil natürlich auch dieses Schweigen, was im Falle meines Vaters wenig mit dem Krieg, wenig mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, es war, glaube ich, aber Ausfluss einer Generationenhaltung. Man hat nicht so gern über Emotionen gesprochen. Das machen wir mit uns selbst aus. Diese Haltung war ganz weit verbreitet. Das ist, glaube ich, auch nicht typisch nur für meinen Vater gewesen. Das ist etwas, was man im Nachhinein natürlich auch ein wenig bedauert, ein wenig beklagt. Warum haben wir uns nicht häufiger ausgetauscht? Wäre das überhaupt möglich gewesen? Aber es wäre ihm, wie es gerade in dem gelesenen Zitat anklang, wichtigtuerisch übertrieben vorgekommen, sich so über Emotionen zu äußern. Er hat auch Fernseh-Talkshows immer ausgeschaltet, bei denen zu viel Innenleben vorkam, bei denen Menschen sich zu viel offenbart haben. Das war nicht seine Haltung, so wollte er nicht durchs Leben gehen.
Er war ja Geburtsjahrgang 1926 und ist noch als junger Mann mit 18 Jahren in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden. Hat er nie über diese Kriegserlebnisse geredet?
Er hat darüber gesprochen, aber das waren, soweit ich das beurteilen kann, keine so dramatischen Erlebnisse, wie man sie von anderen, vielleicht etwas älteren Männern aus der Zeit kennengelernt hat. Er kam in Kriegsgefangenschaft, er war in Dänemark, hat sich dann durchgeschlagen nach Hause in seine Oberpfälzer Heimat. Aber das war, glaube ich, nicht das brennende Problem. Eine andere Frage war natürlich, wie ist man aufgewachsen im Dritten Reich? Er hat natürlich seine Jugend, Sie haben es erwähnt, Jahrgang 26, im Dritten Reich verbracht. Und das war für ihn immer nicht ganz einfach, alles abzutun. Alles sozusagen kleinzureden, was in dieser Zeit für ihn als Jugendlicher prägend war. Deswegen hat er gerne über Max Schmeling gesprochen. Er hat gerne über Schauspieler gesprochen oder Sänger gesprochen, die schon während des Nationalsozialismus erfolgreich waren. Die wollte er nicht abtun. Er hat dann immer wieder behauptet, die hätten sowieso besser gesungen als die, die dann in den 50er und 60er Jahren gesungen haben.
Gut, also eine Frage, die ich Ihnen unbedingt noch stellen will, ist, weil eine Vater-Sohn-Beziehung generell immer sehr konfliktträchtig ist. Und ich fand bei der Lektüre, Sie haben sich ja sehr wenig trotz allem mit Ihrem Vater gestritten, obwohl er CDU-Mann war, Franz Josef Strauß-Verehrer und so.
CSU-Mann, das CSU. Hat immer darunter gelitten, dass er in Baden-Württemberg nicht CSU wählen durfte. Nein, das ist kein Abrechnungsbuch. Ich kenne ja viele Bücher aus der Literatur auch, die sehr hart mit Vätern umgehen. Das ist ein literarischer Topos der letzten 100 Jahre, der oft verwendet worden ist. Das war nicht für mich das Leitthema. Das ist kein, sollte auch kein Abrechnungsbuch sein, weil es diese Form der Abrechnung, das wäre mir unnötig erschienen. Wir haben Konflikte natürlich gehabt, aber die wurden eher verschwiegen, die wurden im Kleinen ausgetragen oder eben nicht besprochen.
Gut, vielen Dank, Rainer Moritz. Leider läuft uns die Zeit davon für diese interessanten Auskünfte. Wir sprachen über das neue Buch Mein Vater, die Dinge und der Tod, publiziert im Antje Kunstmann Verlag München, 192 Seiten, 20 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Doch auch morgen gibt's natürlich wieder jede Menge Literaturdiskussionen hier im Deutschlandfunk, sowohl im Büchermarkt als auch im Studio LCB. Hier folgt nun gleich nach den Nachrichten Forschung aktuell mit meiner Kollegin Christiane Knoll. Und mein Name ist Gisa Funk. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut.